Wir wollen im Expo-Shop letztendlich vom Bodenbelag über die Grafik bis hin zum fertigen Stand alles anbieten, was irgendein Aussteller benötigt. Und deshalb haben wir nicht nur Optanorm-Produkte drin, sondern auch von mehr und mehr Lieferpartnern.
Produktdesign ist für mich immer die treibende Kraft. Das ist das, was der Mensch, wie er interagiert mit dem Produkt. Aber das, was das Produkt ausmacht, ist natürlich schon der große Teil, die Technik.
So, hallo und herzlich willkommen zum Inside Messe bzw. heute Inside Octanorm Podcast. Zur 10. Folge haben wir uns überlegt, euch einen Einblick in unser Unternehmen zu geben. Los geht's mit Joachim Kopf. Joachim ist der Leiter unserer Abteilung Digitale Innovation und ein echtes Urgestein mit fast 30 Jahren Betriebszugehörigkeit. Im Anschluss spreche ich mit Frank Wolber, technischer Leiter und Mastermind hinter dem System. Ich freue mich sehr, dass beide dem Gespräch zugestimmt haben und bevor ich zu viel verrate, starten wir direkt. Viel Spaß!
Hallo Joachim, grüß dich.
Hallo Benni, wie geht's?
Du, soweit, alles gut, danke. Joachim, für die dich nicht kennen, bitte stell doch mal dich und deine Position und deine Vergangenheit bei der Octanorm vor.
Ja, also mein Name ist Joachim Kopf, bin Jahrgang 64. Ich wohne im oberschwäbischen Biebrach an der Riß. Das liegt zwischen Ulm und Bodensee. Ich bin seit knapp 30 Jahren bei der Octanorm. Davon bin ich circa 20 Jahre überwiegend im Homeoffice tätig. In der Octanorm habe ich unter dem Firmengründer Hans Steger noch begonnen, habe dann viele Jahre mit deinem Vater zusammengearbeitet und du bist jetzt die dritte Generation, die ich in der Octanorm erlebe. Ich selbst bin in einer elterlichen Zimmerei aufgewachsen. Wir haben eine Zimmerei, Bauschreinerei und Sägewerk zu Hause gehabt und bin ansonsten verheiratet und habe zwei Kinder.
Du bist ja ein langjähriger Mitarbeiter, wie du gerade schon gesagt hast. Was hast du denn davor gemacht und was sind denn deine Schwerpunkte bei der Octanorm?
Also ich habe an der FH Rosenheim Holztechnik studiert und habe dort die ersten Berührungspunkte mit Computer gehabt. Nach dem Studium wollte ich möglichst vielseitig international unterwegs sein und wollte Erfahrungssammler und habe mich deshalb für den Messebau entschieden. Meine erste Station im Messebau war dann die Firma Raumtechnik in Ruith bei Stuttgart. Dort war ich neben Vertrieb und der Projektleitung von selbstgeplanten Messeständen dann für die, das war meine Hauptaufgabe, für die Einführung vom CAD, also damals Octacad, und eines PPS-Systems verantwortlich. Nachdem ich bei der Raumtechnik 2 Jahre circa war, bin ich zurück in die Holzindustrie. Ich wollte zurück in die Holzindustrie, wo ich ja ursprünglich herkomme. Bin dann zu einem internationalen Bankeinrichter gegangen und hatte dort die Aufgabe, 2 Jahre an der Schrankwand zu planen. Und das haben wir nach dem Messebau, der ja sehr kurzweilig ist, zu langweilig. Ja. Und bin dann letztendlich über Jörg Steger, den ich von der Raumtechnik her kannte, zu Octanorm gekommen.
Und was waren deine Schwerpunkte bei der Octanorm?
Ja, bei der Octanorm habe ich zunächst die Octacad übernommen vom Jörg Steger, das er damals geleitet hat. Jörg war ja eigentlich der Gründer vom Octacad, der hat die Vision seinerzeit gehabt und hat es dann mit unserem langjährigen Partner Stör und Sauer, die in Aachen sitzen, Octacad realisiert. Mein erstes Projekt war dann das Octacad von der DOS-Version. Weißt du, ob du das noch kennst, DOS?
Ne? So ja, fern, habe ich nicht selber benutzt. Aber
eine sehr alte DOS-Version und wir haben es dann portieren müssen auf Windows. Das war brandneu damals, war der Hype, die erste grafische Oberfläche oder nicht ganz die erste, aber einer der ersten grafischen Oberflächen. Wir haben dann neben Octacad gemerkt, dass wir ein Programm brauchen für einen Designer, weil Octacad letztendlich ja für den Techniker gemacht wurde, der Stücklisten, Ladelisten etc. will. Und der Designer, der möchte in einer kurzen Zeit eine Präsentation haben, eine schöne Präsentation, vertriebsunterstützende Präsentation. Und da war Octacad viel zu technisch versiert. Also haben wir uns entschlossen, Octa Design auf den Markt zu bringen für den Designer. Also neben den beiden in der Branche bekannten Softwarepakete, wahrscheinlich weltweit sehr bekannten Softwarepaketen Octacad und Octa Design, haben wir in der Abteilung natürlich viele andere Sachen gemacht. Eins davon ist Octa Sketch, das ist ein Online-Planungstool für Systemstände. Und wir haben diverse Apps für Android und iOS gemacht, so wie Exhibition-App, Octanorm-App, OSPI-App und jetzt zur letzten Euroshop die Octanorm-AR-App.
Ja. Das sind jetzt einige Planungstools, über die wir gerade gesprochen haben oder du gesprochen hast. Wie würdest du es denn vergleichen? Hat man früher geplant und was hat sich über die Jahre hinweg verändert?
Ja, ich fange mal an. Wie hat es bei der Raumtechnik ausgesehen, als ich dort erstmalig in das Büro reingelaufen bin? Das war ein Großraumbüro und da stellst du jetzt 15 oder 10 bis 15 große Zeichenbretter vor. Mhm. Du hast keinen Mensch gesehen, weil die alle hinter dem Zeichenbrett versteckt waren. CAD war absolut kein Thema. Als ich dann mit CAD begonnen habe, also CAD einzuführen, wurde ich von vielen Projektleitern ein bisschen belächelt, vielleicht auch ein bisschen kritisch gesehen, weil sie einfach Angst gehabt haben, was kommt auf den Messebauer zukünftig zu. Es waren damals nur Schwarz-Weiß-Zeichnungen möglich, aber wir konnten damals schon dreidimensional zeichnen, also wirklich 3D, und wir konnten damals schon Stücklisten machen. Allerdings hat dann die Berechnung unter Druck von so einer Zeichnung, also wenn ich die Zeichnung fertig gehabt habe, dann mussten wir 2 Tage verdeckte Linien rechnen und dann nochmal 1 Tag für den Plotter und hoffen, dass die Stifte nicht leer liefen. Mhm. In den ersten Jahren vom CAD waren die Entwicklungsschritte gigantisch groß, weil es einfach alles neu war. Alles, was du gebraucht hast, war neu. Und somit war das einfach eine begeisternde Zeit für uns alle. Und wir konnten nach einem Jahr auch schon die erste Renderings machen. Also Renderings heißt fotorealistisches Darstellen. Und wir haben das damals nur exklusiv für Großkunden gemacht. Also ich habe damals für Porsche Renderings gemacht und für Böhringer. Damals hat er noch Tomek geheißen. Und waren unwahrscheinlich stolz auf diese ersten Renderings. Ne? Mhm. Weil es einfach, es war was ganz Neues. Mittlerweile sind Renderings natürlich Standard. Und für jedes Projekt wird heutzutage ein Rendering gemacht. Ist nichts Besonderes mehr und man reißt damit auch keinen mehr vom Hocker. Wer heute einen Kunde begeistern will, der braucht dann schon VR oder AR, wobei VR dann für Virtual Reality steht und AR für Augmented Reality. Ja, wenn ich es vielleicht kurz mal auseinanderhalte, VR ist, ich gehe in einen Messestand rein, den ich noch nicht gebaut habe, den ich nur virtuell geplant habe. Ich kann mit dem Kunden in den Messestand reingehen, lebe alle Materialien, ich erlebe die Größen, die Dimensionen vom Messestand. AR im Gegenzug, Augmented Reality, da könnte ich jetzt zum Beispiel einen Messestand in eine Messehalle virtuell reinprojizieren. Ich kann ihn aber auch auf ein Blatt Papier zum Beispiel einen Grundriss zeichnen und dort raus den Messestand wachsen lassen und auf dem Handy dann dreidimensional von alle Seiten betrachten.
Und für die VR-Geschichte braucht man eine Brille.
Für die VR braucht man eine Brille.
Genau.
Ja, da komme ich nachher noch ein bisschen da drauf.
Okay. Jetzt haben wir ja die beiden Themen VR und AR schon aufgegriffen. Wie siehst du denn das in der Zukunft, die Wichtigkeit dieser beiden?
Ja, aus meiner Sicht war VR zunächst ein Hype. Auf der Euroshop 2017 gab es fast keinen Stand, der nicht irgendeine VR-Präsentation gehabt hat. Auf der letzten Euroshop 2020 war es genau andersrum. Da gab es keinen Messestand mehr, der VR präsentiert oder fast keinen mehr.
Ja.
Das heißt, es war ein Hype. Alle meine Kunden fanden es damals wahnsinnig cool, diese ganze VR-Geschichte. Aber nur die wenigsten haben es letztendlich eingesetzt, obwohl es auch im Okta Design nur ein Klick war oder ist. Ne? Also es geht eigentlich recht easy.
Ja.
Der Grund war vermutlich, weil dem einen oder anderen ist übel geworden, wenn er so eine Brille drauf gemacht hat. Sehr wenige, aber das kam vor. Das lag damals an der Technik und an der Auflösung.
Ich habe es selbst schon erlebt, ja.
Ja. Das kommt einfach daher, weil du erlebst eine andere Bewegung im Kopf, als dein Körper tatsächlich macht.
Genau.
Das sind aber wenige, aber trotzdem, da haben viele davor Angst. Und das andere ist, dass auch jetzt unter Corona, aber auch vorher schon, viele Leute einfach eine Brille, die vorher schon 10 andere oder 20 andere drauf gehabt haben, schlichtweg als unhygienisch empfunden haben. Die technische Seite, also das mit der Übelkeit, das wird zunehmend besser, weil die Qualität der Brillen besser wurde. Und somit gehe ich schon davon aus, dass VR und AR zusammen, also man spricht dann von Mixed Reality, sehr wohl eine Zukunft hat. Insbesondere, wenn ich davon ausgehe, dass die Firmen weniger reisen, also die Inhaber weniger reisen, die Vertriebler weniger reisen, dann wird eine zunehmende wichtige Rolle sein, die Produktpräsentation. Und da bietet sich natürlich VR als auch AR an.
Mhm. Ja? Womit beschäftigst du dich denn neben dem Thema VR und AR am meisten?
Ja, das ist momentan eindeutig der Expo-Shop, also unsere Shop-Plattform. Aber natürlich auch additive Fertigung, also 3D-Druck. Und privat kann ich mich sehr für die Hausautomatisierung, Anführungszeichen Smart Home, vom Shelly über Hue bis zur Alexa begeistern.
Okay. Cool. Spannendes Thema, was du angesprochen hast, also die additive Fertigung, also 3D-Druck. Wie siehst du das künftig im Messebau? Was hat das für eine Rolle?
Ja, da sehe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Momentan geht in der additiven Fertigung die Entwicklungsschritte derart rasant ab, wie es damals noch vor 30 Jahren im CAD war. Das ist schon eine richtige Gründerstimmung und da geht richtig Dampf ab und jedes Jahr kommen sehr, sehr viele Entwicklungsschritte. Es wird schneller. Um die Frage konkret zu beantworten, der 3D-Druck macht für uns bisher Unmögliches möglich und bisher Unbezahlbares bezahlbar. Mhm. Ein Beispiel wäre, wenn man jetzt einen Octalumina-Rahmen sieht, wir können keine kleinen Radien biegen. Mit dem 3D-Druck kann ich einen Knoten ganz, ganz easy, ganz einfach produzieren. Oder sehr spitze Winkel, da kannst du keinen Gärungsschnitt mehr machen. So große Sägeblätter gibt es dann irgendwann nicht mehr. Mit dem 3D-Druck kannst du es ganz einfach drucken. Mhm. Du könntest im 3D-Druck natürlich auch Funktionen integrieren, also Lichtkanäle oder Präsentationshalter mit reindrucken. Und ansonsten sehe ich natürlich Sonderkonstruktionen, Kleinstserien, Musterbau, Prototypen, aber auch Vorrichtungsbau und Schablonen, was man alles im Messebau auch braucht. Das heißt letztendlich, mittelfristig wird jeder Messebauer einen kleinen 3D-Drucker bei sich haben. Und aus diesem Grund haben wir ja auch seit der Euroshop das Angebot für unsere Partner, dass wir sie im 3D-Druck unterstützen. Das heißt, wir machen auch als Dienstleistung den Support und wir machen auch einen 3D-Druck für unsere Kunden, wenn sie es wünschen.
Ja? Wir hatten ja selbst auch auf der Euroshop 3D-Knoten
ganz genau, verbaut. Ne? Genau. Der Stand hat viele 3D-Knoten gehabt und hat damit halt auch Formen ermöglicht, die vorher nicht denkbar waren.
Genau. Ja, war super. Zum Thema ExpoShop. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, grundsätzlich kann sich ja heutzutage keine Firma mehr dem Online-Shop-Thema entziehen, weil jeder von uns bestellt mindestens einmal in der Woche, eher täglich, irgendwas online. Und unsere Kunden oder die Endkunden, die Aussteller, die wollen halt auch rund um die Uhr 7 Tage die Woche, also 24/7, bestellen. Und damit musste man hier irgendwas machen. Und das Thema Online-Shop hat die Geschäftsleitung und mich schon seit vielen Jahren begleitet. Das Thema oder das Problem oder eines der Probleme für uns war halt, wir als Octanorm verkaufen ja nicht an Endkunden, also an die Aussteller, das wollen wir auch nicht machen. Mhm. Das heißt, wir mussten irgendeinen Weg finden, wie wir einen Shop platzieren können, wie wir unsere Zielgruppe erreichen können damit.
Und ohne unsere Partner zu umgehen.
Genau,
letztendlich.
Das war das Hauptziel.
Und was gab es dort alles zu beachten?
Ja, wie bereits gesagt, wir wollten von Anfang an unsere Partner mit einbinden und nicht direkt den Aussteller verkaufen. Wir brauchten also ein Konzept, das sowohl den Bedürfnissen unserer Partner, aber auch der Octanorm entsprach, also zum Schluss eine Win-Win-Situation ergibt. Und dieses Konzept, sehr komplex war, konnte man auch nicht auf irgendein bestehendes Shop-System zurückgreifen, also eins aus der Kiste kaufen. Und haben uns dann entschlossen, dass wir das komplett eigen entwickeln. Das heißt, es ist eine 100% Eigenentwicklung. Wir haben dann in diesem Zusammenhang die vormals eigenständige Firma InnoDatec hier in der Octanorm integriert und haben dann mit der Entwicklung begonnen. Wir mussten natürlich dann auch Schnittstellen für das Warenwirtschaftssystem der Octanorm machen und für andere Lieferanten, weil der ExpoShop ja mehr als nur Octanorm anbietet.
Genau.
Die mussten wir erstellen. Und letztlich ein sehr großer Punkt, der mich überwiegend betroffen hat, war tatsächlich die ganzen rechtlichen Aspekte in diesem Shop-Konzept. Also von Haftungsfragen über Datenschutz mussten alles geklärt werden und letztendlich dann auch realisiert und umgesetzt werden.
Bitte erläutere doch mal, wie das Konzept genau funktioniert.
Ja, ExpoShop ist richtig betrachtet eigentlich kein Shop, sondern ist eine Plattform. Man könnte auch sagen, ein Marktplatz. Mhm. Auf diesem Marktplatz gibt es dann verschiedene Shop-Betreiber. Das wären unsere Octanorm-Kunden. Wir nennen sie dann in dem Fall Shop-Partner. Und die können dort ihre eigenen Produkte verkaufen, die Octanorm-Produkte, aber auch von ausgewählten Lieferanten. Ja? Wir wollen im ExpoShop letztendlich vom Bodenbelag über die Grafik bis hin zum fertigen Stand alles anbieten, was irgendein Aussteller benötigt. Und deshalb haben wir in der Octanorm, wie vorher schon gesagt, nicht nur Octanorm-Produkte drin, sondern auch von zunehmend mehr, also wir sind da noch mittendrin, aber mehr und mehr Lieferpartner. Der eine kann Bodenbeläge liefern, der andere kann Möbel liefern, andere Montagematerial etc. Momentan haben wir 15 Shop-Partner in Deutschland, also 15 Shops, die online sind. Wir sprechen mit dem Expo-Shop momentan die Zielgruppe B2B, also Business-Firmenkunden an. Kann sich in Zukunft natürlich ändern. Und wir sind momentan nur in Deutschland unterwegs, aber auch das ist noch offen, wo dann das Ende ist.
Dann ist es letztendlich so, dass der Expo-Shop vom Operativen so funktioniert, wie jetzt einen Amazon oder einen Zalando, die ja auch praktisch nur die Plattform bereitstellen und dann im Nachgelagerten dann Zulieferer und Partner haben, die dann auf dieser Plattform vertreiben.
Ganz genau.
Alles klar. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das nicht über Nacht gemeinsam mit dem Entwickler auf die Beine gestellt hast. Wie viel Arbeit steckte denn jetzt oder steckt immer noch dahinter?
Ja, das kann ich relativ konkret beantworten. Ich habe vor circa 3 Jahren mit dem Konzept zunächst mal begonnen, habe also im stillen Kämmerchen mir das Konzept überlegt, habe es dann der Geschäftsleitung, den Gesellschaftern vorgestellt. Und vor 2 Jahren haben wir dann die Lisa eingestellt, wie vorher schon gesagt, den Andy von InnoDatec mit ins Boot genommen. Das heißt, wir sind also 3 Festangestellte und haben dann auf Bedarf 1 bis 2 Freelancer noch für die Umsetzung mit ins Boot genommen. Wir sind dann vor circa 1 Jahr pünktlich zu Euroshop, das war der Plan, online gegangen. Pünktlich leider auch zur Pandemie, wie wir alle wissen. Ne? Danach haben wir jetzt kontinuierlich weiterentwickelt in dieser Manpower oder Womanpower, wie man es immer sehen möchte. Und zusammen würde ich jetzt schätzen, haben wir 6 Mannjahre oder Fraujahre investiert in die Software.
Okay. Last but not least, wie schaut denn deiner Meinung der Messebau der Zukunft aus?
Ja, ist schwer zu beantworten, aber nach Corona wird sich meiner Meinung nach der Messemarkt erstmal neu definieren. Mhm. Messebauer wissen nicht, wie viele Kunden wiederkommen werden. Und die Kunden, also die Aussteller, wissen nicht, wie viele Besucher auf die Messen kommen. Das ist also alles noch, ich sag mal, im Schweben. So, aus meiner persönlichen Sicht gehe ich davon aus, dass wir in den kommenden 12 Monaten einen stark zunehmenden Trend haben, wo sich die Leute einfach mal herantasten mit niedrigeren Budgets, also zuvor gehabt haben. Mhm. Und werden dann mal ein bisschen das Ganze beobachten und denke auch, dass das sehr für den Systembau spricht oder sprechen wird. Ich gehe auch davon aus, dass, habe ich vorher auch schon mal gesagt, Firmeninhaber und deren Angestellte deutlich weniger reisen werden und es damit für Firmen auch erforderlich sein wird, Produkte virtuell im eigenen Showroom, in der eigenen Firma zu präsentieren für deren Kunden. Das heißt, es spricht eigentlich auch für uns, weil wir auch da ein breites Angebot haben, das zwar dann parallel zum Messemarkt laufen wird, aber das wird sich steigern, der Bedarf, bin ich ganz davon überzeugt. Ob sich der hybride Messestand durchsetzt, weiß ich nicht, da habe ich ehrlich gesagt noch keine endgültige Meinung dazu, aber das wird die Zeit geben, wir werden es erleben. Wir sind auf jeden Fall hier auch präpariert, wir haben das im Angebot und werden sehen, wo es lang geht.
Richtig, alles klar. Ja, dann Joachim, vielen lieben Dank. Und ich wünsche dir weiter viel Erfolg hier bei uns im Haus. Freut mich, dass du mit an Bord bist und auch mit an Bord bleiben wirst.
Gerne, ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente.
Richtig, so ist es. Also mach's gut.
Ciao.
Hallo Frank, grüß dich.
Hallo Benni.
Frank, für die, die dich nicht kennen, würde ich auch dich bitten, dich mal kurz vorzustellen und wie denn dein Werdegang bisher war.
Frank Wolber, mein Name, bin 45 Jahre alt. Ich habe mein Studium in Berlin zum Diplom-Produktdesigner gemacht und bin dann ganz klassisch nach Stuttgart wieder zurückgekommen und habe dort in einem Produktdesignbüro angefangen. Habe dort Produkte entworfen, mehr Oberfläche. Habe dann schnell gemerkt, okay, mich interessiert das drunter auch. Mein Chef hat es dann auch gemerkt und hat zu mir gesagt, hey, ich möchte eine Firma gründen für einen Elektrorollstuhl. Hast du nicht Lust, die Entwicklungsleitung zu machen? Mhm. Ich habe das bejaht, habe dann 15 Leute gehabt, Ingenieure, Elektrotechniker, Produktdesigner. Und als das dann vollendet war, hat er mich dann nochmal gefragt, hat gesagt, okay, ich habe nochmal eine Idee, ich möchte nochmal eine Firma machen und hat gesagt, hey, lass uns einen Elektromofa machen. Mhm. Elmoto genannt, gibt es heute noch. Und da haben wir dann auch habe ich auch Produktentwicklungsleitung gemacht. Und wir haben das Produkt zur Serienreife gebracht, haben das zuerst in BW, dann in einer kleinen Flotte zur Verfügung gestellt. Ja, war interessant, konnte viel, viel Erfahrung sammeln, im Ausland auch Teile, die man dort machen hat lassen. Und ja, und dann war das soweit mal fertig entwickelt. Ich hatte neue Ideen noch, und ja, aber das Produkt sollte so bleiben. Und ich habe dann nach neuen Herausforderungen gesucht und bin dann nach Stuttgart-Feuerbach zur Nimbus Group, zu einem LED-Leuchtenhersteller gewechselt und habe dort dann auch nach einer Zeit dann mit einem Team die Serienentwicklung geleitet. Mhm. Und wir haben viele Leuchtenfamilien zu erfolgreichen Produkten gemacht dort. Und dann kam die Octanor.
Okay, alles klar. Ja. Dann ging es richtig los. Ja. Du hast ja Produktdesign studiert. Wie war denn der Werdegang vom Produktdesignstudium zum technischen Leiter?
Der Werdegang war eigentlich der, dass, so wie ich vorher gesagt habe, eigentlich mich viel das dahinter interessiert hat, hinter dem Design. Produktdesign ist für mich immer die treibende Kraft. Das ist das, was der Mensch, wie er interagiert mit dem Produkt. Aber das, was das Produkt ausmacht, ist natürlich schon der große Teil, die Technik. Mhm. Und das ist es, wie ich zum technischen Leiter gekommen bin. Okay. Oder zum Produktentwickler, könnte man sagen. Oder zum Serienentwickler.
Ja. So. Okay. Du bist ja bei uns technischer Leiter bei der Octanorm. Was steckt denn genau hinter deiner Position? Also was sind denn deine Aufgabenbereiche?
Also für mich ist der Aufgabenbereich so abgesteckt, ich bin sozusagen der Hüter vom Systemgedanken. Ich schaue, dass die Sachen kombinierbar sind, dass sie zusammenpassen. Bei der Octanorm ist es natürlich eine besondere Sache, weil man hat nicht nur das System für den Messebau einzusetzen, sondern es ist auch für den Ladenbau muss es passen. Dann gibt es natürlich den Bereich Reinraum noch, wo das System nochmal ganz anders gefordert wird. Bei mir liegt auch der Überblick bei den Schutzrechten, die Octanorm hat, genauso wie wenn wir neue Systemkomponenten für den Baukasten entwickeln, dass eben keine Patente oder Schutzrechte verletzt werden dabei.
Okay. Wie läuft denn der Prozess von der Idee zum Produkt? Wie funktioniert sowas bei uns oder bei dir besser gesagt?
Ja, bei der Octanorm ist es so, dass wir haben mehrere Möglichkeiten, wo die Idee herkommen könnte. Mhm. Natürlich ist es so, dass oft die Idee aus der Octanorm an sich kommt, also von allen, wenn jemand eine Idee hat da dazu. Es gibt natürlich auch den Gedanken, den Markt sich anzuschauen und dann zu sagen, okay, da haben wir eine Idee oder sehen einen Bedarf und daraus generiert sich eine Idee. Und die Octanorm hat natürlich ihre Lizenznehmer, ihre Octanorm-Service-Partner, die alle ganz, ganz viel mit dem Produkt arbeiten. Das ist ihre Passion und die haben oft eine gute Idee, um das System zu erweitern, um das System zu verbessern. Mhm. Ja, das ist es eigentlich, wie die Idee bei uns generiert wird. Die Idee wird natürlich dann umgesetzt und mit dem Produktmanagement besprochen. Und wir haben natürlich einen Produktentstehungsprozess, der uns durch die Konstruktion leitet, der uns Prototypen bauen lässt, der uns Tests machen lässt und uns die Leitplanken gibt, um auch nicht zu vergessen, dass Gesetze und Normen eingehalten werden müssen, dass wir Prüfungen machen, dass wir die Stabilität testen und dass wir nachher alle Unterlagen zusammen haben, um ein Serienprodukt einzuführen.
Und was ist zu beachten, wenn man ein neues Produkt entwickelt?
Wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann ist es wichtig, dass es mit dem System kombinierbar ist, dass es den Prüfungen, die wir machen, um ein Octanorm-Produkt auf den Markt zu bringen, auch standhält, dass, so wie vorher gesagt, Gesetze und Normen gewährleistet sind und dass wir mit dem Kunden, mit dem Nutzer auch mal dieses Produkt aufbauen. Mhm. Dass wir an den Kunden rangehen und sagen, hey, schau es dir mal an und sehen, versteht der Kunde das? Mhm. Ist es was, wo wir vielleicht in all unserer Entwicklungsblase vergessen haben, da wäre noch was Nützliches einzubringen oder dort wäre noch was Nützliches einzubringen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch an den Kunden rangehen und mit ihm mal so einen Teil aufbauen, was wir auch manchmal tun.
Ja. Und wie holst du dir die Inspiration für Produktentwicklungen?
Meine Inspiration kommt eigentlich, seit ich bei der Octanorm bin, aus dem Alltag. Mein Blick hat sich verändert auf die Sachen und mit der Beschäftigung mit dem System ist es wirklich gewachsen, dass ich mir die Sachen anders anschaue. Klar, als Produktdesigner habe ich schon immer so den Innovationsgedanken und den lebe ich.
Mhm. So. Okay. Wir wollen ja weiterhin in der Zukunft als Systemlieferant für unterschiedliche Branchen, sei es Messebau, Ladenbau, Reinraumsysteme, auftreten. Und wie siehst du denn den Systembau in der Zukunft generell?
Also der Systembau in der Zukunft ist für mich mit intelligenten Modulen, die man dazwischen setzen kann, die Aufgaben übernehmen, die zum Beispiel Sensorik sind oder irgendwelche Module, die Luftqualität messen, Feuchtigkeit, Gerüche, Bewegungen registrieren. Zu dem Thema haben wir auch ein Projekt mit dem Fraunhofer zusammen. Und dadurch kann man natürlich dem Kunden mehr interaktive Dinge zur Verfügung stellen. Das System könnte dann auch dem Nutzer assistieren, je nachdem, wie es den Nutzer erkennt. Könnte mit dem Kunden oder dem Nutzer dann interagieren. Ja, so ein bisschen auch dem System die Möglichkeit geben, den Besucher oder derjenige, der dieses Gebäude oder den Raum betritt, ihn zu führen. Mhm. Ja, für mich ist es so, dass es sich runterbricht auf das Profil. Das hat dann vielleicht eine Datenleitung integriert oder könnte partiell stromleitend sein. Und das müssen natürlich auch unsere Verbinder dann können.
Ja.
Und so würde es eigentlich für mich praktisch aussehen.
Ja. Die aktuelle Phase, in der sich unsere Branche und ja auch Unternehmen befindet, ist ja für alle sehr nervenaufreibend. Du bist ja selbst Teamleiter. Wie versuchst du denn in so einer schwierigen Phase dein Team weiterhin zu motivieren und bei Stange zu halten?
Ja, also für mich ist es so, ich gehe offen mit dem Thema um. Ich habe ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter. Ich suche das Gespräch. Sie suchen zum Glück auch das Gespräch mit mir. Ja. Und so kann ich ihre Sorgen und Befürchtungen eigentlich ausräumen. Wir haben ja zum Glück auch einfach noch das Thema Reinraum, das in dieser Zeit auch mehr Fahrt aufnimmt. Und da haben wir natürlich schon nochmal Themen, wo wir auch entwickeln können. Mhm. Ja, und an sich für mich ist in dieser Zeit Vertrauen und Zusammenhalt eigentlich das Wichtigste.
Ja, alles klar. Frank, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Weiterhin viel Erfolg hier bei uns und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir und deinem Team.
Okay, ich mich auch.
Alles klar, bis dann, ciao.